Schönen guten Morgen auch von meiner Seite aus. Hört man es noch nicht?
Das ist sehr weit.
So kann es gut sein. Dankeschön. Ja, ich finde es immer wieder genial, wie Gott einen roten Faden hat. Auch heute erkenne ich eindeutig einen roten Faden. Und ich weiß nicht, ob ihr immer mal wieder auch von Jesus begeistert seid. So ein bisschen zumindest. Wir haben einen großen Gott und ich möchte euch heute einen Traum vorstellen von diesem großen Gott. Ist natürlich eigentlich unmöglich. Man kann Gott nicht erfassen, wie viel mehr soll man seine Träume erfassen. Aber er hat uns ja bestimmte Dinge mitgegeben. Und ich bin durchaus, obwohl ich ein Schwab bin und obwohl ich ein sehr sachlicher Mensch bin, ein Mensch, der sehr im Herzen denkt und lebt. Und insofern hoffe ich und bete ich, dass mir es gelingt, das Herz Gottes heute Morgen rüberzubringen. Ein Traum ist ein Männchen, müsst ihr nicht erkennen. Gott hat einen Traum mit dir und hat einen Traum mit mir. Und es ist eigentlich unmöglich, das heute Morgen rüberzubringen. Deswegen vertraue ich einfach auf die Kraft Gottes, dass die Kraft Gottes heute Morgen so da ist, dass sie das bewirkt, was ich nicht bewirken kann. Die Predigt ist heute eine etwas andere Missionspredigt. Ja? Wer von euch hat schon mal Missionspredigten gehört? Wer von euch kennt den Missionsbefehl? Okay, ihr wisst alle, was jetzt kommt, oder? Alles jetzt zurücklegen, einschlafen, in 30 Minuten wieder aufwachen. Nein, natürlich nicht. Darfst du die Folie bitte? Für alle Gäste oder die noch nicht so häufig da waren, ich habe mich entschlossen, ein Jahresthema zu predigen. Das heißt, es werden 10 bis 12 Predigten sein zu einem Thema. Das Thema heißt Wahrheit, die eine Gesellschaft verändern kann, der eine Gesellschaft transformieren kann. Und wir glauben an diese Wahrheit und dass diese Wahrheit offenbart wurde im Wort Gottes. Und es ist jetzt schon die 4. Predigt, die ich heute halte. Deswegen alle, die jetzt die ersten 3 Predigten nicht gehört haben, tut mir echt leid für euch. Ich muss euch echt nach Hause schicken. Wie bitte? Ach, es gibt Links, dankeschön, ja. Was ich sagen wollte, es könnte schwierig sein, wer es nachlesen möchte. Ich predige heute und die letzten Male und die anderen Male nichts aus mir selber heraus, sondern ich nehme alles Material von einem gigantischen Mann Gottes und versuche es runterzubrechen. Wir sind jetzt bei Kapitel 4, die ersten 3 Kapitel haben wir also schon durch. Und letztes Mal haben wir uns kurz Gedanken gemacht, welche Glaubenssätze wir haben, das prägt unser Leben. Aber nicht nur unser Leben, sondern wir haben gesagt, jede Gesellschaft hat eine Weltanschauung, ein Glaubenssystem, eine Überzeugung, die sehr oft unbewusst ist. Man lebt halt, wie man so lebt. Und wenn meine Mutter sagt, das wisst ihr, bin ich Schwab, ich kann euch 100% sagen, was meine Mutter immer sagt. Was denken die Nachbarn? Was denkt auch Leute? Da muss ich mich fragen, wer hat sie denn das? Wahrscheinlich von ihrer Mutter. Und ihre Mutter hat es wieder von ihrer Mutter. Entschuldigung, wenn ich jetzt in Schwäbische gehe, ich übersetze gleich. Ja? Also wer haben sie das ganze Verhalten einfach übernommen? Und wisst ihr was? Mir ist es mittlerweile egal, was die Leute sagen und denken. Das darf ich vor meiner Mutter nicht so laut sagen, weil ich möchte sie ehren und schätzen. Aber ich bin frei, also zu einem gewissen Teil. Ja. So, wir schauen uns heute ein bisschen an den Traum Gottes. Es steht mal in der Bibel ein Gleichnis, das Senfkorn ist das kleinste Korn. Und was wächst aus ihm? Ein Riesenbaum. Und ich möchte euch heute versuchen, eine Vision zu geben, wo ihr sagt, ich will dabei sein. Begeisterung pur. Okay. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern. Es kommt eine dumme Frage. Da kann man dumme Antworten kriegen, ihr dürft auch dumme Antworten geben, aber ich meine es ernst. Warum sollen wir bitte schon hingehen? Ja, egal, ob du warum oder wozu. Wie bitte? Die werden wohl kaum zu uns kommen. Naja, man muss vielleicht jetzt geschichtlich kurz sagen, es ist verrückt. Jesus hat 12 Leute, denen hat er denen jetzt gesagt, geht, tschüss. Manchmal denke ich, Jesus, wusstest du eigentlich schon, wie groß die Welt ist? Also geografisch gesehen, flächenmäßig gesehen. Also Jerusalem ist ja okay, aber lasst uns nochmal zurückkommen. Geht. Warum sollen sie gehen? Ihr dürft alle Antworten sagen, wenn ihr auch das sagt, das ist so billig, Bernd, was du heute Morgen fragst. Sagt einfach, warum sollen sie gehen? Bitteschön. Wie bitte? Damit es losgeht. Und was soll losgehen? Multiplikation. Also Bill Gates oder wie? Der andere, Apple, der macht... E-Funktion. Okay, also Welkhören für die nicht so mathematisch begabt sind. Nochmal, ist ganz ernst gemeint. Warum sollen sie bitte schön gehen? Was sollen sie sich verbreiten?
Wie soll sich das Evangelium sonst verbreiten?
Ach, sie sollen das Evangelium verbreiten. Und was ist Evangelium? Jesus. Okay. Also,
Das Königreich des Himmels. Das Königreich des Himmels.
Okay.
Das
andere Gesetze hat.
Wenn es keiner erzählt, wird es auch niemand hören.
Ihr seid gut geschult. Was, warum soll man noch gehen? Also das Evangelium soll man verkündigen, das Reich Gottes soll man zahlen, weil wenn es niemand sagt, kann es keiner hören. Um Jünger zu machen. Was ist denn das bitte schön, Jünger zu machen?
So ein Trägisch.
Oh. Naja, ich muss euch raus, ihr seid ja lauter alte Hasen, die heute hier sitzen. Ich sitze ja nicht so Leute, die das zum ersten Mal hören. Und wenn ich euch sage, ich predige heute über Missionsbefehl, denkt ihr, wann ist die Predigt endlich vorbei? Das habe ich schon 135 Mal gehört. Aber habt ihr euch 135 Mal schon auch gefragt, was es wirklich heißt zu gehen? Oder noch viel krasser, was bedeutet es, Nationen zu Jüngern zu machen? Das, was wir gerade alle gesagt haben, stimmt ja. Aber er hat nicht gesagt, geht und baut das Reich Gottes, geht und verkündigt das Evangelium, geht, hat schon manche Dinge gesagt, aber hier konkret in Matthäus sagt er, geht und macht die Nationen zu Jüngern. So, ihr alte Hasen. Wie mache ich bitte schön Nationen zu Jüngern? Leben? Lehren? Vorleben? Ja, wenn es so einfach wäre. Daryl Miller hat gefragt, naja, das Evangelium, und damit werden wir uns heute ein bisschen beschäftigen, sollte auch die Kultur des Landes durchdringen, weil wenn es die Kultur nicht verändert, wird es auch keine Veränderung von der Nation herbringen. Und ich habe euch schon mal kurz hineingenommen, in die, wie sich Ideen entwickeln. Und ich zeige euch gleich ein Beispiel von einer Idee, die sich extrem schnell entwickelt hat. Und er geht davon aus, weltgeschichtlich ist so, es brauchen meistens ein paar Ideengeber. Ja, die sagen, ich habe das Neueste erfunden. In Zukunft sind wir alle gleich. Sogar gleicher wie gleich. Und wir alle verdienen dasselbe. Und wir alle geben unseren Besitz ab. Und wir alle sprechen uns nur noch mit Genossinnen und Genossen an. Und wir alle, wie bitte?
Das wollen wir nicht.
Naja, wir lachen drüber. Wie lange hat es gedauert von der Idee bis zu der Umsetzung? Und er sagt, die Intellektuellen entwickeln Ideen, aber wer sind die Ersten, die es aufnehmen, die verrückten Ideen? Es ist normalerweise nicht das einfache Volk. Wir haben nämlich keine Zeit.
Meine Eltern waren Bauern, die hatten keine Zeit, um solche spleenigen Dinge nachzudenken. Aber die sensiblen Leute denken, oh, eine neue Utopie, ein neuer Traum, etwas Neues, das mich begeistert. Und die singen, ja, damals waren es die Bänkelsänger, heute sind es die Künstler, heute sind es die Musiker, heute sind es vor allem die Filmschauspieler bzw. die Filme, die gedreht werden. Und die Influencer. Wenn wir wüssten, welches Evangelium in Anführungsstrich in unseren täglichen Sendungen kommen, wir müssten manches abschalten. Dahinter geht es nicht nur um, naja, ein bisschen gute Laune zu verbreiten oder abzuschalten. Es ist sehr oft eine Botschaft dahinter. Und erst dann, wenn es oft genug wiederholt wurde, wenn oft genug gesagt wird, das ist unser Traum, genossen. Irgendwann einmal sagen die wichtigen Leute im Leben, ja okay, stimmt, lass uns eine Partei gründen. Lass uns dieses und jenes machen und irgendwann ist ein Gesetz. Ich weiß, ihr hinterfragt das alles, ihr dürft es und ihr sollt sogar hinterfragen. Ich möchte euch ein kleines Beispiel geben, das ist noch gar nicht allzu lange her. Also der Daryl sagt dieses Beispiel, um mir zu glauben, dass ich nicht hier nur fantasiere. Wer kennt diese gute Dame hier? Oder das Gute lasse ich einmal weg. Wer ist das bitte? Madonna. Die Madonna reiste in alle Länder und ich habe mir sagen lassen, in Japan ist sie mal hingereist und da kostet ein Ticket, da könnten die Musiker unter uns träumen davon, $1,000. Und das Theater nicht voll. Ja, was macht die bitte schön in Japan? Meint ihr, die geht nur hin, um Geld zu verdienen? Hat sie doch gar nicht mehr nötig bei dem, wie viel sie hat. Was tut bitte schön ein Musiker in einem fremden Land? Ich kann euch jetzt nicht die ganze Geschichte erzählen, aber Darrow sagt, es ist ganz einfach, was sie macht. Sie macht das Land Japan zu Jüngern. Sie macht eine Nation zu Jüngern. Und bitte schön, worüber? Über die Werte, die sie da anderthalb Stunden lang vertritt. Und alle schreien und kreischen und jubeln. Es geht doch nur um Musik. Denkste. Plato hatte mal gesagt, gebt mir die Lieder der Nation und es ist egal, wer ihre Gesetze schreibt. Auch heute tut mir es leid, ich überfrachte euch ein Stück weit in der Hoffnung, dass der Heilige Geist das nimmt, was für uns dran ist. Plato hat erkannt, gib mir die Leute, die aus den Emotionen heraus leben können, die es erfassen können, die es umsetzen können und dann ist völlig egal, wer die Gesetze schreibt. Die Politik heutzutage geht nicht mehr darüber. Ist nur noch eine Sache der Manipulation der Gefühle. Und ich zeige euch jetzt ein ganz konkretes Beispiel. Der berühmte Kuss im Jahr 2003. Das sind noch nicht einmal 25 Jahre her. War das ein Zufall für alle, die jetzt geschockt sind? Das ist Madonna und Britney Spears im Jahr 2003 bei der Awards-Winning-Verleihung. Und es ging ein Aufschrei durch die Presse. Ich lese euch mal was vor, das glaubt mir ja gar nicht. Das habe ich gestern nachgelesen. Es war ein Skandal. Die Aufregung zeigt, das schreibt er jetzt im Rückblick, dass Themen wie Feminismus und Pride, also Homosexualität, um die Jahrtausendwende noch längst nicht in der Mitte der Gesellschaft angekommen sind. Ist ein säkularer Bericht. Im Jahr 2003 gab es noch einen Aufschrei, als die zwei Damen hier auf der Bühne das gemacht haben. Das macht man doch nicht. Heutzutage, 21 Jahre später, gibt es Gesetze. Wenn ich was dagegen sage, genau, wie kommt es bitte schön? War es nur ein Konzert? War es wirklich nur ein Konzert? Wir brauchen christliche Künstler, um Nationen zu Jüngern zu machen, ihr Musiker unter uns und Künstler. Das sind die Leute, die prophetisch begabt sind von Gott, die Gottes Herz spüren. Und wisst ihr, wir Christen sind nicht einmal am Stand loszurennen gemeinsam. Wo sind die christlichen Künstler, Musiker, Produzenten, die über den Herzschrei Gottes schreiben, was mit den jungen Damen heutzutage passiert? Wo sind die Künstler, die das Herz Gottes widerspiegeln, sagen, Hunderttausende von Kindern werden jedes Jahr abgetrieben? Wo sind die Künstler, die Lieder drüber schreiben? Punkt, Punkt, Punkt. Und ich muss selber Buße tun, weil ich bin zwar kein so ein begabter Künstler, dass ich mich groß in die Öffentlichkeit wagen könnte. Aber fast viele meiner Lieder kreisen sich doch zu sehr um ein Thema. Und wir Christen haben eine eigene Kultur erschaffen, um die wir uns herumkreisen. Wir haben Künstler, die die Qualität hätten. Die schreiben das 123. Lobpreislied. Und nach dem 123. kommt das 1025. Lobpreislied. Entschuldigt, wenn ich euch wieder ein bisschen... Wo sind die Leute, die weinen drüber, das, was in unserer Gesellschaft abgeht und mit ihren Gaben das in die Gesellschaft tragen? Wo sind die Künstler, die prophetisch sprechen? Diese bestimmte Gemeinschaft, wie wir sie nennen, von Andersdenkenden, Andersgläubigen, Anderslebenden, die haben einen langen Weg hinter sich. Die haben gesagt, jetzt stehen wir auf. Wir dürfen küssen, wenn wir wollen. Wir dürfen lieben und wie wir lieben wollen, wenn wir wollen. Hat 50 Jahre lang gedauert. Wollen wir das G nochmal ernst nehmen? Wollen wir auch sagen, wir planen für die nächsten 50 Jahre vielleicht, dass sich wieder was verändert? Komm zurück, geh in die Nationen. Er sagt, man kann keine Nation verändern, ohne Seelen zu retten. Das ist richtig. Also wir gehen nicht, um unsere eigene Idee zu verkündigen oder irgendeine Utopie. Aber was geschehen ist, man kann Seelen retten, ohne Nationen zu verändern. Und ich habe euch gerade ein kleines negatives Beispiel gesagt und ich möchte euch zum Glück jetzt auch ein positives Beispiel sagen. England war zu Zeiten Wesleys, sagt die Geschichte wohl, eine Güllegrube. Da hat es gestunken wie die Pest. Da ging man nicht gern wie ein Nagel spazieren nachmittags, sondern dachte man schnell heim. Da stinkt es ja noch mehr wie bei uns zu Hause. Und Wesley hat nicht nur gepredigt, ihr müsst euch bekehren, damit ihr in den Himmel kommt, damit ihr in der Ewigkeit schönes Leben hat. Wesley muss wohl gesagt haben, wenn du zum Kreuz kommst, muss sich dein Leben und die Gesellschaft verändern. Und Wesley war ein knallharter, ein Radikaler, das Wort hat mir vorher gefallen, radikal für Jesus unterwegs. Der Herr sagt, wenn in dem Tag, wo ich keinen Stein in den Kopf geworfen kriege oder keine Verachtung entgegenkriege, da ist was falsch gelaufen an meinem Tag als Evangelist. Aber das will ich gar nicht so sagen, sondern ich möchte sagen, er hat verstanden, wenn wir zum Kreuz kommen, dann ist es revolutionär, radikal. So radikal, dass sich nicht nur dein Leben und mein Leben verändert, sondern dass sich die Gesellschaft verändert. Und jetzt müssen wir leider sagen, wir kommen jetzt aus alter Kultur von 50, 100 Jahren Evangelikalismus, der sagt, heb deine Hand, wenn du Jesus nachfolgen willst. Ja, Jesus nachfolgen will ich, wenn ich in den Himmel komme, in die Hölle will ich nicht. Sei gesegnet für deinen Entschluss, Gott segne dich. Entschuldigt, ich bring's ein bisschen, er kennt mich ja langsam. Wo sind die Predigten, die auf uns sagen, wenn du Jesus nachfolgst, dann wird sich dein Leben verändern und dann wird sich die Gesellschaft um dich herum verändern. Nicht, weil du jetzt wieder zurück unter das Gesetz musst, sondern die Gnade Gottes ist erschienen, damit wir ein was?
Wie bitte? Das auch. Aber es gibt so viele Stellen, wo es heißt, die Gnade ist erschienen, dass wir die Werke Gottes tun. Die Gnade ist erschienen, dass wir ein Gott wohlgefälliges Leben führen können. Die Gnade ist erschienen, dass die Kraft Gottes durch uns wirkt. Also wir tun es nicht, um zu errettet werden, sondern wir tun es, weil die Gnade Gottes in uns wirkt. Wesley hat es geschafft, bußfertige Seelen zu einem erneuerten Leben zu führen. Er hat die Kultur reformiert und die letztendlich hat eine Gesellschaft hergestellt, die über hunderte von Jahren sehr gesegnet war. Viele Missionare in alle Welt hinausgeschickt hat. Geht nun hin. Geht nun hin. Es fordert mich heraus. Und ich mache mir ehrlich Gedanken, frage, wie lange soll ich das hier noch mitmachen? In dem Sinn zu sagen, muss ich nicht einfach sagen, liebe Gemeinde, entschuldigt, Gott setzt mich woanders hin. Sucht euch jemand anders, der euch sonntags eine Predigt hält. Ich bin noch nicht so weit, aber ich überlege mir es ernsthaft. Weil was haben wir uns davon, wenn wir uns jeden Sonntag für Sonntag für Sonntag für Sonntag... Super, ich liebe es, hierher zu kommen. Aber das ist nicht meine Berufung und eure auch nicht auf Dauer. Woher kommt der Begriff Kultur? Wenn wir da jetzt ein bisschen reingehen. Weiß es jemand? Woher kommt der Begriff Kultur? Von Kult. Und was steht hinter was steht Kult? Was steht da dahinter? Genau, etwas zu ehren. Hinter die Kultur steht nichts anderes als Anbetung. Die Kultur, in der du lebst, in der jede Gesellschaft lebt, ist letztendlich Ausdruck dessen, was sie anbeten. Ob sie sich religiös jetzt nennen oder nicht, ist völlig egal. Wir Menschen sind geschaffen worden, um anzubeten. Und wenn wir einen Gott anbeten, der für uns gestorben und vieles ist, dann wird sich das in unserem Leben automatisch widerspiegeln. Wenn ich aber einen Gott anbete, ich behaupte mal, im Leben des Westens ist es ein Gott des Konsums, der Bequemlichkeit und der Ich-Bezogenheit. Da kann zwar Jesus noch eine Rolle spielen oder auch nicht, aber wenn ich Konsum, Bequemlichkeit und Ich-Bezogenheit anbete, was kommt dann wohl raus von der Gesellschaft? Das sind nicht die Politiker schuld, entschuldigt mal, wir schimpfen immer so schnell über die Politiker. Die sind Teil des Systems, die machen es auch so. Und wir merken gar nicht, wie der Konsum uns konsumiert. Wie der Konsum uns auffrisst. Wie der Konsum eine Gesellschaft hervorbringt, die wir uns vielleicht vor 30 Jahren nicht hätten träumen lassen. Kultur ist die nach außen getragene und explizit gemachte Religion. Jeder Mensch, ob er es glaubt oder nicht, betet irgendetwas an. Auch alle Atheisten oder wie sie auch immer heißen. Ob sie sich selber anbeten, ihre Ich-Bezogenheit, ihre was auch immer Ideologie, ist gerade negativ gemeint. Wir sind geschaffen, um anzubeten. Alles, was wir heute sehen an Struktur, an Lebensstil, ist die Konsequenzen dessen, was wir glauben. Was wir als Gesellschaft glauben, was in unserer Kultur drin ist. So, und wenn es Jesus sagt, geht hinaus und macht was, bitteschön? Wen soll ich zu Jünger machen? Nationen. Ich bin erschüttert, dass ich so lange gebraucht habe, um das zu kapieren.
Es geht nicht um den Einzelnen nur. Natürlich geht es um den Einzelnen auch. Aber er hat seinen Jüngern einen Auftrag gegeben, die Nationen zu verändern. Und ich habe euch versucht, in dem einfachen Beispiel von der Madonna zu zeigen, wie schnell eine Nation verändert werden kann, wie das Prinzip funktioniert. Danke, Sarah, für diesen genialen Bibelvers von Paulus. Er hat begriffen, wie das funktioniert. Bevor ihr denkt, ich bin zu einseitig, hören wir uns mal Jesus an, was er gesagt hat. Ich bitte dich nicht, sie aus der Welt herauszunehmen, aber ich bitte dich, sie vor dem Bösen zu bewahren. Sie gehören nicht zur Welt, so wenig wie ich zur Welt gehöre. Mach sie durch die Wahrheit zu Menschen, die dir geweiht sind. Dein Wort ist die Wahrheit. So wie du mich in die Welt gesandt hast, habe ich auch sie in die Welt gesandt. Und für sie weihe ich mich dir, damit auch sie durch die Wahrheit dir geweiht sind. So wie du mich in die Welt gesandt hast. Naja, wie hat denn Gott seinen Sohn in die Welt gesandt? Starfire, komm vom Himmel. Hier ist der große König, alle niederknien. Ich muss aufpassen, irgendwann, wenn ich predige, kommt sie über mich, da könnte ich so richtig schauspielern, gell? Darum geht es aber nicht. Wie bitte? Er wurde Kind, er wurde ganz klein, er wurde ein Diener aller. So wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Es gibt drei Gruppierungen in der Kirchengeschichte, wie sie diese Worte aufgenommen haben. Die erste ist die böse Welt. Zum Glück, Gott hat uns befreit von der bösen Welt. Er heiligt sich für uns. Wir trennen uns von der bösen Welt. Wir möchten nichts mit dem Bösen zu tun haben. Raus aus der Gesellschaft, rein in die Kirche. Wir beten für Erweckung. Die anderen sagen, rein in die Gesellschaft. Aber merken, dass wir Christen sind, wäre auch nicht so gut. Wir lachen. Darrell Miller sagt, 80% der jungen Menschen zwischen 18 und 30 Jahren der evangelikalen Bekenntnissekirche in Amerika pfeifen die junge Erwachsene drauf, was Sexualität anbelangt. Das ist gefallen. Für die ist es nicht mehr Standard, dass man wartet bis zur Ehe. Der Bekenntnis der Kirche, die sagt, wir glauben an Jesus Christus, an den Auferstandenen. 80% gegenüber 88% in der Gesellschaft. Macht keinen Unterschied. Ich will nicht auf den Finger auf die andere zeigen. Wo mache ich den Unterschied? Wissen meine Kollegen, dass ich in manche Dinge ganz anders denke? Aber nicht, um sie zu verurteilen oder um zu denken, ich wäre besser als sie, sondern weil ich weiß, Jesus hat mich erlöst. Und wisst ihr, wir brauchen nicht all diesen Dingen hinterherlaufen, die scheinbar die neuesten Entwicklungen für uns haben. Ich habe meinen Frieden gefunden. Oder gehören wir zu dem Priestertum aller Gläubigen? In der Welt, ach, wir beugen uns, sagen, Herr, rette so viel wie möglich. Aber lass ihn nicht nur zur Rettung, sondern lass durch uns die Gesellschaft sich nochmals verändern. Keine Gesetze dieser Welt, bin ich überzeugt mittlerweile, kann man übrigens im Alten Testament nachlesen, bei der Reform von Josia. Keine Gesetze der Welt verändern Menschen. Die würden kurzfristig Veränderungen bringen. Das Einzige, was Menschen ändert, ist das, was aus dem Herzen herauskommt. Die Freiheit. Ich bin frei. Ich kann dem einen Sklave werden. Ich kann dem anderen Jude werden. Ich kann dem anderen werden, was er will. Ist doch völlig egal. Es geht doch nicht mehr um mich. Ich bin doch erlöst, ich bin frei. Zu welcher Kirche willst du gehören? Sollen wir eine Abstimmung machen? Wie bitte? Keine Kirche, sondern? Ja, aber Jesus hat seinen Leib. Und wir sind ein Teil seines Leibes. Und wir werden mehr oder weniger wahrgenommen als Teil seines Leibes. Und ich frage uns, wollen wir eine Kirche, welche Kirche wollen wir sein? Und lass uns mal ehrlich sein, wir sind nicht die eine oder die andere oder die andere. Wir sind manchmal dieses, manchmal jenes. Ja, möchte gar nicht idealisieren. Aber ich weiß, wohin ich möchte. Wisst ihr, die Idee war nicht neu. Zu gehen war nicht das erste Mal. Gott hat am Anfang einen Menschen in den Garten Eden gesetzt. Er hat gesagt, hier, gehört dir. Alles hab ich dir, gell? Da geh, mach, setz Bäume, geh, tu was. Und was hat er gesagt? Nein, Papa, ist so schön bei dir, ich bleibe bei dir auf dem Schoß sitzen. Der Auftrag war von Anfang an klar, geh. Hallo, du hast Power, du hast Kreativität, du bist in meinem Angesicht gemacht, du bist schöpferisch. Hey, fang doch mal an, den Garten umzugraben, fang doch mal an, neue Rosen zu züchten, fang doch mal an, neue Erdbeeren zu züchten, tu doch einfach mal. Und es hat Spaß gemacht. Könnt ihr euch das vorstellen? Dass fürs Reich Gottes zu leben Spaß machen kann? Welche geniale Würde hat Gott dem Menschen gegeben, zu sagen, hey, die ganze Welt ist für dich da. Breite dich aus, bevölkere sie. Darf ich ja jetzt sagen, ich habe vor kurzem ein Buch gelesen über den dubiosen Gott, ein amerikanischer Pastor hat so die Anklagen Gottes, ist Gott sexistisch, ist Gott frauenfeindlich, hat er gesagt, was für einen genialen Gott haben wir. Das erste, was er sagt, geht hin und habt Sex und vermehrt euch. Ja, die Botschaft hört man doch gern, oder? Aber nicht um des Sexes willen, sondern um was hervorzubringen, nicht hungrige Mäuler, sondern um was? Um Ebenbilder Gottes heranzuziehen. Seid fruchtbar und mehrt euch und herrscht. Herrscht in dem Sinne, wie Jesus gekommen ist, als Diener. Er hat sich nicht dienen lassen, er hat gedient und doch darin geherrscht. Gottes Königreich ist ein Königreich voller Wahrheit, voller Gerechtigkeit und es mag den einen oder anderen überraschen, voller Schönheit. Ich weiß, warum ich jedes Jahr gerne in die Berge gehe. Wenn ich die Schöpfung Gottes bestaune, brauche ich nicht mehr viel mehr. Aber das hat leider auch seinen Preis. Weil ich lebe in einer Gesellschaft, wo die Gerechtigkeit und die Wahrheit und die Schönheit, aber vor allem die Gerechtigkeit und die Wahrheit mit Füßen getreten wird. O Herr, bring mich in diese Gemeinde, heilige mich durch und durch. Ich muss noch heiliger werden, ich muss noch besser werden, aber lass mich bitte nicht da raus. Weil wenn ich da rausgehe, könnte sein, ich kriege einen auf die Mütze. Und wir leider wissen noch relativ wenig von dem, was unsere Geschwister weltweit erleben. Es wurden noch nie so viele Christen verfolgt, um ihres Glaubens willen umgebracht. Und wir im Westen, bitte nicht persönlich nehmen, ich gehöre auch dazu, ich spreche auch zu mir, haben oft eine Theologie der Bequemlichkeit entwickelt, weil es zu unserer Kultur passt. Wir sind halt Kinder unserer Kultur. Dann passen wir halt das Evangelium der Kultur an. Statt vielleicht andersrum, die Kultur zu durchdringen mit Wahrheit und Gerechtigkeit. und zu sagen, wir schlucken nicht mehr alles. Und Schönheit hat heutzutage eigentlich auch keinen großen Raum mehr. Selbst Kirchengebäude werden effektiv gebaut, quadratisch, praktisch, gut. Die Menschen vor uns, die noch Gottesfurcht hatten, die wussten, was das Schönheit etwas ist, was Gott widerspiegelt. Und ein Nobelpreisträger hat gesagt, du kannst die Wahrheit an ihrer Schönheit und Einfachheit erkennen. Und wenn du die Schönheit erkennst, erkennst du die Wahrheit. Wann haben wir zum letzten Mal gestaunt über etwas Schönes? Ich heute Morgen. Gestern. Darf ich kurz, Ute? Also ich beneide euch schon manchmal, euch Frauen. Zum Vatertag. Oh, ich habe zum Vatertag was gekriegt. Das müsst ihr euch fast vorlesen, wenn es nicht zu persönlich wäre. Zwei meiner Kinder haben mir was geschrieben. Da bin ich richtig rot angelaufen. Das war herzerwärmend. Fast noch besser wie diese Rose. Es war besser. Was für Nutzen hat die Rose? Duft. Können wir noch staunen? Oder sage ich schon nutzlos? Also okay, die Männer sind da vielleicht anders, aber ich möchte uns ermutigen, diese Werte des Reiches Gottes wieder zu verinnerlichen. Schönheit, Wahrheit, Gerechtigkeit. Jetzt zum Schluss nochmals. Geht. Das war ja nur ein Vers. Wir kennen noch andere Verse. In Apostelgeschichte 1, Vers 8, gehört er eigentlich zum Johannesevangelium noch, hat der Johannes geschrieben. Apostelgeschichte hat der Lukas geschrieben. Habe ich gerade was verwechselt. Apostelgeschichte 1, Vers 8 steht, geht. Wohin sollen sie gehen? In Jerusalem, Judäa, Samaria, bis an die Enden der Welt. Also es war von Anfang an klar, von der Schöpfung. Geht, hallo, geht und umspannt die Erde. Seid fruchtbar und geht. Jesus greift es wieder auf und sagt, hallo, ihr habt was, das ihr den Völkern geben könnt. Schönheit, Wahrheit, Gerechtigkeit, geht. Was haben sie gemacht? Nach ein paar Jahren haben sie gesagt, Herr, heilige uns, wir sind so heilig, die heilige Apostel von Jerusalem. Ein Teil davon hat es gemacht. Manche sagen, die Verfolgung musste kommen, damit sie endlich gehen. Ich hoffe nicht, dass es bei uns so weit kommt, dass die Verfolgung kommen muss, damit wir endlich gehen. Aber wir haben schon gelesen, es gab auch einen demografischen Befehl. Geht und verändert die Demografie. Also sprich die Menschen, die darin leben. Und da haben wir, das habe ich noch nicht zu 100% durchdrungen, es gibt einen kiziografischen Befehl. Ich muss es erst nachlesen. Ich lese es nochmals nach, damit ihr mir das glaubt. Und er sprach zu ihnen, Markus 16, Vers 15, geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Krass, oder? Nicht nur mir, meiner, mich und meine Haus und meine Seele und meine vier. Hätten wir das verstanden, bräuchten wir keine Grüne. Gott hat von Anfang an gesagt, herrsche, verwalte, verwalte das Gute, das ich euch gegeben habe. Und indem ihr verwaltet so, dass man meine Schönheit sieht, dass man meine Wahrheit sieht, dass man meine Gerechtigkeit sieht. Da Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Ich komme so langsam zum Schluss.
Könnt ihr mir jetzt sagen, was ist denn das Ziel von dem Gehen? Hat sich Gott da auch Gedanken drüber gemacht? Was ist das Ziel von dem Gehen?
Kannst du mich bitte kurz muten? Dankeschön. Ein bisschen trinken nebenher.
Der Hase, ihr seid schon so lange mit dem Herrn unterwegs. Was ist das Ziel vom Gehen?
So, ja, sonst noch was?
Transformation. Ich überspringe das kurz und komme zum Ende. Das Ende des kulturellen Auftrages, des Auftrages der Schöpfung und des Auftrages des Missionsbefehls können wir lesen in Offenbarung 21. Die Stadt braucht weder Sonne noch Mond, damit es hell in ihr wird. Die Herrlichkeit Gottes strahlt in ihr und das Lamm ist ihre Leuchte. Und die Nationen werden in ihrem Licht wandeln. Und die Könige der Erde bringen ihre Herrlichkeit zu ihr. Und ihre Tore werden bei Tag nicht geschlossen werden, denn Nacht wird dort nicht sein. Und man wird die Herrlichkeit und die Ehre der Nationen zu ihr bringen. Es wird zweimal gesagt, und die Nationen werden in ihrem Licht wandeln und die Könige der Erde bringen ihre Herrlichkeit zu ihr. Und man wird die Herrlichkeit und die Ehre der Nationen zu ihr bringen.
Das ist keine Rede von irgendjemand von uns.
Gott denkt größer, zum Glück. Wir sind geprägt in unserer Gesellschaft, deswegen denken wir an den Einzelnen. Das ist auch nicht schlecht. Aber Gott denkt immer größer. Das ist das Ziel. Am Ende der Zeit kommen die Nationen und bringen Jesus, was bitteschön? Herrlichkeit und Ehre. Oh, welche alte, verstaubte Worte. Was ist das bitteschön? Könnte es sein, dass da Luther aufsteht und sagt, hey, ich habe für Deutschland das Wort Gottes wieder erreicht. Vielleicht steht die Elisabeth da und sagt, hey, ich habe eine neue Blume entdeckt, die bringe ich dir. Vielleicht die Johanna sagt, hey, ich habe 10 Jahre lang gebetet für das und das und das. Das ist Herrlichkeit und Ehre. Stresst es euch das, würde ich das sagen? Ich frage mich, was bringen wir als Gemeinde Jesus? Als Gemeinde der offenen Tür? Als Gemeinde zu Nagold? Ich weiß, es übersteigt unser Denken. Und trotzdem ist es wert, darüber nachzudenken. Die Summe der Einzelteile kann man zwar anordnen, aber widerspiegelt noch lang nichts Ganzes. Und ich habe mich die Woche mit einem Freund getroffen und gesagt, in mir brennt etwas und ich habe so das Gefühl, ich verbrenne darin und keiner versteht mich. Wisst ihr, was ich mir wünsche, ist nicht die Summe der Einzelteile. Ich wünsche mir so sehr, dass wir ein gemeinsames Ziel haben, dass wir alle wissen, das ist, was Gott will. Und dann mache ich mich verbindlich, dann lasse ich mich einbauen und dann kann ich auch nicht mehr weghauen. Also wenn Jesus das sagt, nicht ich. Meine Güte, hoffentlich werde ich nie zu irgendjemand sagen, was er zu tun und zu lassen hat. Aber wenn Jesus das sagt,
Ich will euch bauen in einem Tempel. Ich will, dass du gehst und Lieder komponierst. Ich will, dass du gehst und den Armen hilfst. Und die Johanna betet für den, der geht, und der Fritz, der segnet sie, und wie auch immer. Jeder hat seinen Teil. Ich träume davon. Und das müsst ihr mir ehrlich sagen, nicht jetzt, aber im Laufe der Zeit. Ist es eine Utopie, die ich habe? Oder ist es ein Traum auf dem Herzen Gottes? Ich weiß nur eins, ich will es nicht in menschlicher Weise erzwingen oder euch überzeugen oder was auch immer. Aber in mir brennt es, wo ich denke, ein Ganzes ist mehr als die Summe der Einzelteile. Und wenn wir erkennen, welche Kraft Gott dem Leib Christi gegeben hat, wir sind mehr als 12. Wir könnten die Nationen zu Jüngern machen. Ich schließe mit Offenbarung 4. So werden die 24 Ältesten niederfallen vor dem, der auf dem Thron sitzt, und den anbeten, der von Ewigkeit zu Ewigkeit lebt, und werden ihre Kronen und Siegeskränze niederwerfen vor dem Thron und sagen: Du bist würdig, unser Herr und Gott, die Herrlichkeit und die Ehre und die Macht zu nehmen, denn du hast alle Dinge erschaffen, und deines Willens wegen waren sie und sind sie erschaffen worden. Alles wurde erschaffen, um Gott zu ehren. Die Schöpfung, die Nationen, alles. Und die Frage, die ich uns heute stellt: Was bringen wir, welche Krone legen wir zu Jesus nieder, wenn wir kommen? Hier geht es nicht um Gesetzlichkeit, hier geht es nicht um irgendetwas zu leisten. Hier geht das, was ich in der Bibel finde, in der Offenbarung. Und wisst ihr, ich kann nicht vorweisen und sagen, ich habe das und das und das und das und das vor Gott alles gemacht. Aber ich hoffe, dass ich sagen kann, was der Paulus uns aufmacht: Alles, was er tut, tut zur Ehre Gottes. Und wenn du 4 Kinder oder 5 oder 6 oder Kinder großgezogen hast, in Anführungsstrich, und sonst nichts anderes in Anführungsstrich getan hast, und hast es zur Ehre Gottes getan, dann wird Jesus deine Krone nehmen und sagen: Super gemacht. Glauben wir, dass wir nochmals Nationen verändern können? Dann dürfen wir aber nicht beten, dass die Endzeit endlich kommen soll. Sondern müssen wir aufstehen und was tun. Vater im Himmel, ich möchte dir von Herzen danken für deine riesengroße Vision, die du von Anfang an hattest. Von Erschaffung der Welt bis zu deiner Wiederkunft, wenn die Braut Christi wie eine Stadt geschmückt kommt. Dann wird am Ende der Zeit, werden sie alle dir Herrlichkeit und Ehre bringen, weil du würdig bist, Herr. Und Vater, ich bekenne dir, dass mir das manchmal zu groß ist und ich manchmal denke, was hat es mit mir zu tun? Aber dann genügt es zu wissen, weil wenn ich in dir bin, dann hat es was mit mir zu tun, weil du in uns lebst, Herr. Und ich bitte dich, dass du jetzt unsere Herzen bewegst, was dein Herzschlag in jedem Einzelnen von uns, in jeder Familie, in uns als Gemeinde, das bedeutet, Herr. Wir möchten nicht etwas bauen, was nicht von dir ist. Wir möchten nicht menschlich manipulieren oder Aktionen starten. Wir möchten spüren, was ist dein Herzschlag. Was können wir als Gemeinde tun, damit wir in die Gesellschaft nochmals die frohe Botschaft hineintragen können. Ich Ich danke dir, dass dein Geist da ist und dass dein Geist spricht, Herr. Viel besser und deutlicher, als wir es je könnten, Herr. Ich danke dir so sehr, dass da, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit, Herr. Herr, wir sind frei. Wir müssen gar nichts mehr tun, Herr. Aber wir dürfen, wow. Und ich danke dir, dass du mit uns noch lang nicht am Ende bist, Herr. Dass wir noch Gewaltiges sehen dürfen, wenn wir dranbleiben. Einfach dranbleiben, Herr. Um diesen Segen bitte ich dich für jeden Einzelnen, dass er einfach dranbleibt. Nah an deinem Herzen, Herr. Amen.